Hallo und herzlich willkommen zum Podcast unserer dieswöchigen Sabbatschulbetrachtung. Der Titel lautet Die Wurzeln der Ruhelosigkeit. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Sabbatschule. Wir studieren hier miteinander ein sehr interessantes Thema. Es geht um Ruhe finden. Und diese Woche haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was die Wurzeln der Ruhelosigkeit sind. Bevor wir uns das genau anschauen, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen und lade uns alle ein, dass wir unser Haupt neigen. Herr Jesus, wir sind hier auf der Suche nach dir, auf der Suche nach Ruhe und wollen auch gerne erkennen und verstehen, wie du es mit uns meinst. So hilf uns, Herr, bei dem, was wir jetzt betrachten, bei dem, was wir studieren, dass wir deinen Willen erkennen und dass es auch gelingt, immer mehr diese Ruhe zu finden. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Okay, die Wurzeln der Ruhelosigkeit. Ja, was sind denn nun die Wurzeln der Ruhelosigkeit? In der Lektion finden wir gleich einen Text und ich lade mal euch ein, die Bibel mitzuöffnen in Matthäus Kapitel 10. Matthäus Evangelium dort, Kapitel 10, von Vers 34 bis Vers 39. Ein längerer Abschnitt, wo Jesus etwas sagt über die Kämpfe und die Opfer der Nachfolge. Raphael, liest uns diesen Text mal vor, Matthäus 10, ab Vers 34.
Gerne. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter liebt, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden.
Dankeschön. Also auf der Suche nach den Wurzeln der Ruhelosigkeit. Könnte jemand auf die Idee kommen, ja, es liegt daran, wenn man Jesus nachfolgt. Er spricht ja hier tatsächlich von einem Schwert. Wie seht ihr das? Was meint Jesus hier mit dem Schwert?
Ich glaube, dass Jesus nicht direkt ein Schwert bringt. Seine Botschaft ist keine Botschaft des Krieges. Er ruft nicht zum Dschihad auf oder irgendwas in der Art. Er ist als der Friedefürst angekündigt worden, Jesaja 9, Vers 5. Er hat sein Leben immer demütig und friedevoll geführt, trotz aller Angriffe von verschiedenen Menschen. In verschiedenen Gesellschaftsgruppen ist er immer ruhig und bedacht und freundlich gewesen. Er vergibt selbst den Leuten, die ihn gerade mit den Nägeln ans Kreuz nageln. Im Moment, in dem man echt aggressiv werden könnte, sich richtig, richtig missbraucht, misshandelt fühlt, vergibt er ihnen noch. Also es ist nicht die Soteriologie. Das ist nicht das Schwert. Ich glaube, es sind die Folgen. Wenn man Jesus nachfolgt, dann wird man sich so sehr von anderen unterscheiden, dass andere ein Problem mit mir haben. Mhm. Und es dadurch dann zu Entzweiungen, zu Zwistigkeiten, zu Streitereien kommt. Aber Jesus selbst und seine Botschaft, glaube ich, ist überhaupt nicht daran schuld.
Okay.
Jesus hat auch nichts dagegen, dass wir unsere Eltern oder unsere Kinder lieb haben. Jesus hat uns ja auch selbst das fünfte Gebot gegeben, dem er steht, wir sollen Vater und Mutter ehren. Aber ich glaube, was Jesus hier in erster Linie anspricht, ist unsere Prioritätenliste. Was hat Vorrang? Auf was nehme ich die meiste Rücksicht? Und was hat welchen Stellenwert für mich?
Mhm. Also die Prioritäten. Jesus meint nicht buchstäblich das Schwert.
Mhm. Ja. Ich denke auch, letztendlich geht es darum, dass was Jesus hier ankündigt, das ist, dass ja, Zwiespalt vielleicht entstehen kann. Mhm. Ich meine, ich erinnere mich, wenn ich diesen Text lese, immer an eine Situation, wo ich mal mit einem Ehepaar zusammen die Bibel studiert habe und dann eben auch diesen Text gelesen hat, wo dann die Frau gesagt hat, nein, aber ich muss schon an erster Stelle stehen bei meinem Mann, ja, Christian. Ich muss schon an erster Stelle stehen, wo ich dann zu ihr gesagt habe, ich glaube, wenn dein Mann Jesus an erster Stelle hat, dann ist das das Beste, was dir passieren kann, weil er damit dann so hohe Ansprüche praktisch an sich selber letztendlich stellen muss, die ihr sicherlich zum Nutzen dann und zum Vorteil gereichen würden. Aber wenn eben jemand Jesus an erste Stelle stellt, dann haben meistens die ein Problem damit, die das gar nicht wollen. Mhm. Ich denke, das ist das, was Jesus hier anspricht. Problematisch wird es nicht, wenn ein Ehepaar, wie es in dem Fall war, beide sich dafür interessieren und auch dafür entscheiden wollen, Jesus nachzufolgen, problematisch wird es, wenn es einer will. Mhm. Und der andere da überhaupt kein Verständnis hat. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Jesus ja auch anspricht.
Okay. Ich meine, wie seht ihr das? Das ist ja nicht unbedingt die beste Werbung fürs Christentum, oder? Wenn jetzt jemand kommt, werd Christ, und dann hast du Entzweihung und Zwietracht, und gibt ja noch andere Texte, ne? In 2. Timotheus 3, Vers 12, da heißt es sogar, dass Verfolgung dann erleidet wird. Wie seht ihr das? Warum? Jetzt sind wir auf der Suche nach Ruhe und jetzt kommen plötzlich solche Texte.
Ich finde, genau das beweist eben, dass die Bibel kein Propagandawerk ist. Mhm. Es geht nicht darum, einfach, koste es, was es wolle, in eine ideologische Richtung zu führen, Menschen da auch zu hintergehen letztlich, sondern die Bibel ist ehrlich, sie ist aufrichtig und Jesus sagt von Anfang an ganz klar und frei heraus, wenn du mir nachfolgst, dann kostet das was. Mhm. Das ist kein einfacher Weg. Das ist ein schmaler Weg, der steinig und der steil ist. Er lässt ja niemanden im Unklaren. Und genau diese Ehrlichkeit, diese Aufrichtigkeit, glaube ich, hilft, langfristig durchzuhalten. Am Anfang ist es vielleicht noch das Schöne, was man zunächst mal sieht, da ist was neu, da ist was interessant. Nach und nach merkt man dann auch, okay, da gibt es auch gewisse Opfer, die zu bringen sind. Und gerade diese Ehrlichkeit hilft mir zu verstehen, was auf mich wirklich zukommt. Mhm. Ich kann die Kosten überschlagen, ich kann mich entscheiden und dann gehe ich auch wirklich entschieden diesen Weg.
Ja. Und für die Dauerhaftigkeit der Beziehung ist das auch wichtig. Ja. Weil wenn ich zu blauäugig in eine Beziehung hineingehe und mir nur das Allerbeste vorstelle und dann kommt es auch ein Stück weit anders, mhm. Ich glaube, das ist eine gute, da hat man eine gute Chance, dass dann das Ganze insgesamt scheitert. Und das möchte Jesus nicht, er ist ehrlich. Das sagt ganz wichtig, aber auch, dass ich, wenn ich dann in diese Situation hineinkomme, nicht so überrascht bin, dass ich dann alles hinwerfe, sondern dann erinnere ich mich dran, das hat Jesus eigentlich schon vorhergesagt. Ja. Mhm. Und für die Beständigkeit einer Beziehung ist das, glaube ich, ganz wichtig.
Das ist meiner Ansicht nach keine Anti-Werbung fürs Christentum, das ist einfach ein Fakt. Mhm. Im Himmel als Satan rebelliert hat, ich meine, da gab es ja noch keine Sünde, da gab es noch keinen Stolz, da gab es kein Neid, kein gar nichts und trotzdem ist es passiert und dieser Zwiespalt ist ja nicht von Gott ausgegangen, sondern vom Teufel, der sich jetzt da zu klein geraten gefühlt hat, zu unbeachtet gefühlt hat und die Probleme, die daraus resultieren, wenn man Gott nachfolgt, die resultieren ja daher, dass man dann der eine dem anderen vorwirft, naja, du verbringst ja weniger Zeit mit mir, weil dein Glauben dir ja wichtiger geworden ist. Du achtest mich nicht mehr so, wie ich es mir gerne vorstellen würde, weil dein Glauben dir wichtiger geworden ist. Du machst mit mir bestimmte Dinge nicht mehr, die mir Spaß machen, weil dein Glauben das nicht gut heißt. Und es geht letzten Endes geht es um das Problem des Ichs. Ich fühle mich da missverstanden und ich stehe in Konkurrenz mit irgendeinem neuartigen Glauben. Das, der Glaube an Jesus, der hat kein Problem. Mhm. Aber das ist die logische Konsequenz, die einfach, weil wir sündige Menschen sind, entsteht.
Mhm. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass man sein Leben nicht leben kann ohne Widerspruch, ob ich Christ bin oder nicht. Egal, wofür ich mich entscheide und selbst wenn ich mich nicht entscheide, wird es Leute geben, die mit meiner Wankelmütigkeit nicht einverstanden sind. Mhm. Ich muss einfach, das bringt das Leben mit sich, gewisse Entscheidungen treffen. Ich muss einfach manchmal etwas tun, was andere nicht verstehen. Ich muss manchmal Ja oder mal Nein sagen, wo andere sich sagen, warum macht er das jetzt gerade? Das ist ja nicht nur bei uns Christen so, dass wir deshalb vielleicht manchmal Unmut auf uns ziehen. Das geht ja jedem so, der irgendwie Verantwortung trägt. Und keiner geht durch das Leben, ohne irgendwo ein Stück weit auch Verantwortung zu tragen. Von daher, glaube ich, müssen wir es auch die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen relativieren, müssen sagen, ja, das Christentum bringt spezielle, spezifische Probleme auch mit sich. Da muss man einfach auch gefeit sein, das muss man sich bewusst machen. Aber dass es anders so viel leichter wäre, bezweifle ich. Ich glaube, als jemand, der keine klare Überzeugung hat und noch dazu so eine gute wie die des Christentums, der hat viel mehr Probleme. Mhm. Aber hier weiß man wenigstens, warum man sie hat und dass es was Gutes ist, ja? Was genau. Man da tut.
Okay. Es erinnert mich eher auch an das Gleichnis, was Jesus erzählt am Ende der Bergpredigt. Ja? Wer auf sein Wort hört, gleicht einem Mann, der ein Haus baut auf Sand. Und beide, sowohl der, der sein Haus baut auf Sand, der eben nicht hört, und der sein Haus baut auf Felsen, der hört, beide erleben einen Sturm. Genau. Und der Sturm deckt natürlich das Fundament auf. Mhm. Ja, im Sturm erleben wir dann, oder die Wurzeln werden sichtbar. Das ist ja das Bild, was hier gebraucht wurde. Und dann können wir auch erkennen, sind wir wirklich gut gegründet? Hat uns der Glaube auch vorangebracht? Sind wir gewachsen in unserer Beziehung mit Jesus? Das heißt, die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist noch nicht die Unruhe. Die Unruhe kommt eher, wenn man wankelmütig ist oder eben Jesus aus den Augen verliert. Schauen wir uns mal an, es geht hier um drei Punkte, die hier aufgezeigt werden als die Wurzeln für die Ruhelosigkeit. Da haben wir einen Text in Lukas Kapitel 12. Kann jemand hier das Gleichnis mal lesen? Lukas Kapitel 12. Das ist dort Kapitel 12, ab Vers 13 bis Vers 21.
Ich lese. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hat viel Frucht getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott.
Dankeschön. Was würdet ihr sagen, was ist hier das Problem?
Also für mich ist es die Habsucht. Das ist eindeutig, die Person möchte mehr und mehr bekommen und kommt dadurch auch nicht zur Ruhe. Ständig davon zu träumen, noch mehr zu besitzen, noch mehr zu haben. Mhm. Und diese gesamte Anstrebung danach bringt diese Person ständig, muss er irgendwas tun, kommt so nicht zur Ruhe.
Danke, ja. Also diese Habsucht, auch der Egoismus, die Begierde in dieser Richtung. Inwiefern ist das jetzt eine Wurzel für Unruhe, für eine Ruhelosigkeit?
Wann hat man denn genug? Man kann sehr viel besitzen und es gibt immer noch mehr, was man besitzen kann. Wenn ich an die eine unschöne Geschichte denke von David, der sehr viel erreicht hat in seinem Leben, er hat schon viele Frauen genommen, mal wohl so mindestens 20, von 6 haben wir auch genau den Namen, aber es waren deutlich mehr darüber hinaus. Dann kommt Bathseba daher. Man hatte doch wirklich genügend. Und Gott sagt ihm hinterher in der Strafrede auch: Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Hättest du mehr Frauen haben wollen, dann jetzt mit meinen Worten, dann hätten wir auch darüber reden können. Aber er nimmt sich die Frau, die einem anderen gehörte. Ich glaube, dass das einfach das Problem der Habgier ist, dass sie unersättlich ist. Ich will dann einfach immer mehr, weil es ein Prinzip ist, das mich antreibt. Das lässt mich aber dann eben nicht in Ruhe.
Und ich glaube, dass das Grundproblem der Habsucht ist das Vergleichen. Ich vergleiche mich ständig mit jemandem. Und ich habe letzten Sabbat eine interessante Begebenheit beobachten dürfen. Zwei kleine Kinder, Geschwister, haben wunderbar friedlich zusammen gespielt, bis dem einen Geschwisterchen aufgefallen ist, dass das Auto von seinem Geschwisterchen größer war als seins. Auf einmal war alles nicht recht, dann hat man das Zeug durch die Gegend geschmissen, dann hat man gestritten, dann hat man das dem anderen weggenommen. Und das war dieses Vergleichen. Wieso hat der? Ich will ja auch. Da werden ständig durchs Vergleichen werden Begierden geweckt und Erwartungshaltungen geweckt, die man vorher gar nicht hatte. Das ist ja das, mit was die Werbung arbeitet. Du brauchst das. Naja, eigentlich für was brauche ich das? Na, das ist wurscht, für was du es brauchst, aber du brauchst das und du willst das. Und so entsteht dieser Unmut, dieses ich muss, weil der andere ja das vielleicht auch hat.
Also das Vergleichen tatsächlich auch als eine, ich nenne es mal Wurzel der Unruhe in gewisser Weise.
Ja. Okay, danke.
Mich erinnert das an meine Jugend zurück, an ein Lied, was in einer Textstelle hieß: Genug ist nicht genug, genug kann nie genügen. Also wenn es mir darum geht, dass ich so viel haben will, dass es reicht, dass ich nicht mehr haben will, dann wird das nicht funktionieren. Ich meine, es gibt Menschen auf dieser Welt, die besitzen Milliarden. Summen komplett unvorstellbar. Und es ist aber nicht so, dass die jetzt dann damit zufrieden sind, sondern die wollen auch immer noch mehr haben. Obwohl sie faktisch es niemals ausgeben könnten. Also, und dennoch, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man auf das schaut, was man hat, und überlegt, ob das genug ist, dann wird man eben dazu kommen: Genug kann nie genügen. Danke. Ich muss etwas anderes haben. was sagt, es ist gut so, wie es ist.
Ich finde schon einen Begriff interessant, Habsucht. Mhm. Denke ich sofort an eine Sucht. Und jede Sucht, die man hat, ist ja etwas, was nie genügend sein wird. Es, ob das Heroin ist oder was auch immer, da will man immer mehr davon haben. Und es wird einem nie wirklich erfüllen. Und das ist genau das Gleiche auch mit der gesamten Habe oder das, was man besitzt. Das macht einem schlussendlich auch nicht glücklich.
Weil es nie Befriedigung in dem Sinn bringt. Die Befriedigung liegt immer im Mehr, nicht in dem, was ich habe. Das kennt kein Ende.
Das ist interessant, ja.
In einem gewissen Maß muss es nicht mal verkehrt sein. Wir reden jetzt über das Übermaß, die Habsucht. Aber es gibt ja auch Menschen, die komplett antriebslos sind, die gar keine Ziele im Leben haben, die sich gar nicht darum kümmern, einfach auch selbstständig zu sein, für sich selbst zu sorgen, vielleicht dann auch für einen Ehepartner und für Kinder zu sorgen, ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. Ich glaube, in einem gesunden Maß einfach auch mal zu gucken, was haben andere denn erreicht? Wie haben die das erreicht? Packe ich das auch? Ist es gut? Ist es wertvoll? Ist es auch christlich? Aber was wir in dem Gleichnis sehen, ist eben das Übermaß. Der Mann hat ja schon Scheunen und er reißt die ab und baut sich nochmal größere, damit das Ganze langt. Mhm. Und wir sehen, dass er hier einfach wohl so dieses Grundprinzip der Habsucht so verinnerlicht hat, dass er nicht zur Ruhe kommen kann. Ich denke an Vers 19, so ein kleines Detail. Er muss sich selbst einreden, hab nun Ruhe, iss, trink, hab guten Mut. Mhm. Er hat das alles ja schon geerntet und er muss sich trotzdem noch sagen, jetzt hast du doch alles, bitte komm endlich zur Ruhe. Und da sieht man, hier ist wirklich ein Übermaß erreicht, das ungesund ist. In einem gewissen Maß, glaube ich, ist es durchaus menschlich und gesund. Aber wir dürfen nicht zu weit gehen damit.
Mhm, danke. Bleib mal vielleicht noch ein bisschen an dem Punkt. Ein bisschen hattest du schon angerissen, du auch. Wie kann man denn jetzt erkennen, dass es genug ist? Oder wie kann man auch lernen, sich zu genügen oder genügen zu lassen? Ihr lächelt.
Gute Frage, ja.
Ich denke, ein Aspekt ist sicherlich der, dass das ist eine Frage des Ziels. Worum geht es mir denn eigentlich? Mhm. Ist mein ganzes Streben, geht es nur in die Richtung, zu sagen, ich will mehr von irgendetwas, egal was, von der Ernte, von Geld, völlig egal. Oder habe ich eigentlich andere Ziele, andere Interessen, anderes, was mir wichtig ist? Und der Besitz ist ein etwas, das ich brauche, was sicherlich wichtig ist, auch danach streben, ist gar nichts, was die Bibel verwirft, da sind wir uns ganz einig. Aber das Ziel meines Lebens muss ein anderes sein, nicht der Besitz, sondern eine Beziehung. Mhm.
Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass wenn du schon von Gott mit vielen Gütern gesegnet bist, dass du auch durchaus dich umschaust, wem kann ich mit dem, was ich habe, helfen. Ich meine, sind wir uns doch mal alle einig, hier, die wir alle sitzen, wir haben viel zu viel. Und du kannst nicht 5 Paar Hosen gleichzeitig anziehen und 3 Anzüge auch. Und ich meine, du brauchst ja auch letzten Endes auch nicht 10 Kleider, weil du kannst ja das eh nicht alles gleichzeitig alles anziehen. Und trotzdem machen wir das, weil, auch aus welchen Gründen auch immer. Aber dieser Aspekt, ich habe ja schon viel und ich gucke, wem könnte ich helfen? Wer hat weniger als ich? Ich glaube, das ist ein wichtiges Augenmerk, dass wir nicht aus den Augen verlieren sollen. Ich meine, Gott hat ja auch einen Abraham mit sehr viel Reichtum gesegnet. Gott hat auch einen Salomo mit sehr viel Reichtum gesegnet. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Menschen auch ihr Reichtum zum Wohle anderer eingesetzt haben. Und wenn ich aber alles bei mir horte und es mir nur um mich geht und ich brauche mehr und mehr und mehr, dann bin ich ruhelos und ich gehe meinem christlichen Glauben, also meiner christlichen Pflicht gehe ich ja überhaupt nicht nach. Mhm.
Klingt fast wie Verschwendung in die Richtung. Ja.
Also, wenn wir das irgendwie bemessen wollen, wann ist genug genug? In unserer Gesellschaft würden wir vielleicht sagen, was man so als Standard gerne hätte, wäre ein Haus, ein Auto, eine intakte Familie, ein gutes Maß an Gesundheit und ein Lebensalter von vielleicht 80 bis 90 Jahren und das ließe sich noch fortsetzen. Das ist der Standard, den man bei uns so, wenn alles gut läuft, erreichen kann. Was darüber hinaus ist, ist halt mehr, was darunter ist, vielleicht ein bisschen weniger. Das wäre in anderen Ländern ganz anders. Als Christen, glaube ich, müssen wir es anders bewerten. Ich denke, da kann man nicht konkret angeben, das und das muss jeder erreichen. Das wird nicht jedem möglich sein. Und manche sind unterfordert, wenn sie nur das erreichen. Ich glaube, es hängt sehr stark von den Gaben ab, mit denen Gott uns beschenkt. Da hat einer mehr Intelligenz als der andere. Der eine ist einfach körperlich kräftiger als der andere und kann entsprechend auch vielleicht mehr arbeiten. Ein anderer ist mental stabiler als jemand anders. Da ist jemand, der hat vielleicht viel Intelligenz und eigentlich auch viel Körperkraft, aber nicht die Stabilität, die es braucht, aber auch Ziele zu erreichen, beständig darauf hinzuwirken. Ich denke, wir müssen einfach mit den Gaben, die wir haben, gut haushalten. Und dann ist eben auch nicht so, dass ich sage, oh, jetzt habe ich so viel verdient, dann kann ich mit 40 Jahren in Rente gehen. Dafür ist unser Leben nicht gemacht. Ich glaube, selbst wenn ich habe, was ich brauche, arbeite ich aus Überzeugung weiter für etwas Gutes. Die Ziele müssen stimmen und es muss meinen Gaben gemäß sein. Ich glaube, dann bin ich auch zufrieden in meinem Leben.
Ich danke euch. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Die Jünger hatten ja auch einen gewissen Ehrgeiz. Die fingen an, sich zu vergleichen, wie wir schon angesprochen haben. Und sind dadurch aber einen Weg gegangen, den Jesus dann auch anspricht und sie dafür kritisiert. Schauen wir mal in Lukas Kapitel 22. Ich lade euch wieder ein, den Text zu lesen. In Lukas Kapitel 22 und dort ab Vers 14. Wieder ein etwas längerer Abschnitt, aber es lohnt sich, das zu lesen. Lukas 22, Vers 14 bis Vers 30. Magst du lesen, Josef?
Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen: Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche mit mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten.
Dankeschön. Das hilft uns so ein bisschen, den Zusammenhang im Blick zu haben, worum es hier geht. Ja, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl und er zeigt ihnen auch symbolisch, was passiert. Ja, dies ist mein Leib. Und zum Kelch sagt er, dies ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Und mitten in diesem Setting heißt es so, dass sie miteinander streiten, wer der Größte sei. Nun, wie erklärt ihr euch das? Wie kommt ihr jetzt dazu, hier miteinander zu streiten?
So direkt bevor es zu dem Streiten bis 24 kommt, hören wir in den Versen davor, dass Jesus ankündigt, einer von euch wird mich verraten. Ich denke, damit ist das Augenmerk dann gelegt auf, wer ist denn der Letzte unter uns? Wer ist dieser Verräter, der sich sowas wagt? Dann kommt man davon vielleicht auch schnell zu einer Rangfolge. Wenn das der Letzte ist, weil er der Verräter ist, wer ist denn fast so schlecht? Und irgendwann ist man bei dem Besten. So könnte ich es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es wirkt fast so.
Ich glaube, sie haben überhaupt nicht verstanden, was Jesus da gerade gemacht hat. Und für sie war das Passafest oder das Passa-Essen mit Jesus nett. Es war sicherlich ein bisschen anders, wie man es gewohnt war. Aber sie haben das überhaupt nicht verstanden, dass es die letzten Stunden sind, die sie tatsächlich jetzt mit Jesus verbringen. Und ich glaube, hätten sie das tatsächlich begriffen, hätten sie vielleicht auch andere Gesprächsthemen gehabt.
Und ich stelle mir das auch herausfordernd vor, wie sollen sie denn jetzt messen oder woran wollen sie das festmachen, wer ist der Größte ist. Ja. Meistens wird dann irgendwas hergenommen vielleicht, ja, um das irgendwie zu begründen. Und doch merken wir ja hier diesen Ehrgeiz auf eine ungesunde Art. Wir würden ja sagen, gewisse Ambitionen sind ja nicht schlecht, aber ab einem bestimmten Maß ist es wieder zu viel. Was denkt ihr, wo kann man jetzt erkennen, dass es zu viel wird? Das ist schon bei der Habsucht, etwas zu haben, ist ja nicht schlecht. Jesus verbietet uns ja nicht, etwas zu haben. Ja, wir sollen ja nicht alle hier auf der Straße liegen und rumlaufen oder so. Das heißt, wir dürfen etwas haben, wir dürfen auch Ehrgeiz haben, aber wann ist es wieder zu viel? Wann ist es ungesund? Was denkt ihr?
Für mich spielt Motivation eine große Rolle. Also was treibt mich dazu, das zu erreichen, das zu machen? Ich finde es interessant, hier in dieser Geschichte sagt ja Jesus selber, dass er der Dienende ist. Das ist seine Motivation, sein Hintergrund. Und es ist meine Ambition, so erfolgreich zu sein, weil ich anderen dienen möchte? Oder geht es eher darum, dass andere bei mir, also dass sie für mich sich sorgen und alles machen für mich? Also da hat es auch viel mit Motivation zu tun. Und ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Also worum geht es wirklich? Geht es um Macht? Will ich jetzt noch mehr Macht haben? Oder geht es eigentlich darum, ich will irgendein Ziel erreichen, für Gott arbeiten? Und wenn ich eine andere Position habe, habe ich vielleicht mehr Handlungsfreiheit. Und ich möchte das ja wirklich machen, um anderen Menschen zu helfen, zu dienen. Also ich glaube, Motivation ist schon mal eine Sache, wo man schauen sollte.
Danke.
Ich glaube, ganz wichtig ist da im Vers 24, es entstand aber ein Streit unter ihnen. Und Ehrgeiz kann nicht gesund sein, wenn das im Streit alles endet. Wenn ich so viel Ehrgeiz habe, dass ich nicht zurückstellen kann und sagen kann, okay, gut, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, kann ich stehen lassen. Wir gehen friedlich auseinander. Aber wenn ich so viel Ehrgeiz besitze, um dem anderen klar zu machen, dass ich derjenige bin, der hier besser geachtet werden muss, dann wird es schwierig.
Mhm. Also ich glaube auch, das Problem ist, wenn ich ein Ziel durchsetzen möchte gegen andere. Wenn wir alle das Ziel gemeinsam erreichen, ist das das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wenn ich mir jetzt ansehe, Satan, der von Jesus den Thron rauben möchte. Er will sein wie Jesus und seinen Thron haben. Ich kann das Gleiche von mir behaupten. Ich möchte gerne sein wie Jesus und ich möchte gerne auf seinem Thron sitzen. Aber es bedeutet was ganz anderes. Meine Motive sind nicht, ihm seinen Platz zu stehlen, sondern die Erfüllung von Offenbarung 3, 21, wo Jesus verheißt, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Das möchte ich gerne erreichen. Und wenn er vorgibt, wir sollen so werden wie er, dann ist es auch mein Ziel, das zu werden, aber nicht gegen andere und nicht gegen ihn. Und ich glaube, dass das hier bei den Jüngern das Problem ist. Sie würden das auch auf Kosten von anderen erreichen wollen. Und da macht Jesus ihnen klar, dass es so im Reich Gottes eben nicht funktioniert. Das ist das, was Satan schon nicht verstanden hatte. Und das muss für uns eben klar sein. Ich glaube, hohe Ambitionen sind das, was Gott bei uns sehen will in unserem Leben. Wir sollen das Bestmögliche rausholen, auch wenn es nicht das einzige Leben ist, das wir haben. Manche machen es ja nur, weil es das einzige ist. Aber wir machen es mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Motivation, nicht auf Kosten von anderen.
Also zu Gottes Ehre.
Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir in Gottes Wort sehen, in der Bibel, dass das Prinzip des Himmels ist, besteht darin zu dienen. Das ist wirklich das grundlegende Prinzip des Himmels. Ganz anders als hier auf der Erde, wo es darum geht, sich dienen zu lassen, weil eben hier jemand anderer herrscht aktuell. Aber in dem Moment, wo es eben um das Dienen geht, wenn ich dieses Prinzip des Himmels verinnerlicht habe und auch mir um dieses Dienen geht, dann werde ich eben andere Motive haben. Und das, was ich erreichen will, ist dann vielleicht ganz das Gleiche, aber die Motive sind ganz andere. Und die Motive sind aber ganz wichtig. Die Bibel sagt deutlich, dass selbst wenn man Gutes tut, aus schlechten Motiven heraus, dann ist es falsch. Ja. Also das ist etwas, was vielleicht uns zunächst etwas komisch vorkommt. Die Tat alleine ist gar nicht das Entscheidende, sondern die Motive dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kann sogar eine gute Tat was Schlechtes sein.
Vielleicht gibt uns Gott auch durch seinen Heiligen Geist ein gewisses Gespür dafür, weil wenn eine Unruhe dann da ist, dann merkt man, es ist ungesund. Weil etwas anzustreben, ja, auch etwas in Bildung oder was auch immer zu lernen und etwas zu haben, das ist ja an sich nicht schlecht. Aber wir kriegen auch ein Gespür dafür, wenn wir merken, jetzt kommt eine Unruhe rein und dann haben wir vielleicht Jesus aus den Augen verloren. Schauen wir uns noch einen dritten Punkt an, der hier als Beispiel genannt wird für die Wurzel der Ruhelosigkeit. Das ist die Heuchelei. Schauen wir mal in Matthäus Kapitel 23. Also ein bisschen zurück wieder in der Bibel, ins Matthäusevangelium. Und dort in Kapitel 23 und haben dort einen Abschnitt, wo Jesus zu seinen Jüngern etwas sagt. Matthäus 23 und dort von Vers 1 durchaus bis Vers 13. Und achten wir mal beim Lesen darauf, welche Merkmale Jesus hier nennt, woran man einen Heuchler kennen kann. René, liest du uns diesen Abschnitt, Matthäus 23, 1 bis 13.
Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten in ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass man sie auf dem Markt grüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Weh euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen.
Dankeschön. Welche Merkmale nennt Jesus hier? Was ist typisch für einen Heuchler?
Etwas von anderen verlangen, was man selber gar nicht tut.
Okay, also Maßstab für andere höher setzen als an sich selbst.
Sie tun die Sachen, um von anderen wahrgenommen zu werden. Sozusagen als Maßstab ihrer Heiligkeit.
Da wären wir wieder beim Thema der Motivation. Wieso tue ich was?
Ja, einfach Scheinheiligkeit. Ich gebe vor, etwas zu sein, was ich nicht bin. Das kann im religiösen Bereich sein, das kann aber auch in anderen Bereichen sein.
Geht ja schon in Richtung Betrug. Ganz kleines der Gebote. Nämlich das achte Gebot geht in diese Richtung.
Ich gebe falsches Zeugnis von mir selbst.
Das wäre das neunte Gebot. Und beim achten Gebot geht es tatsächlich dann darum, wir sollen ja nicht stehlen, eigentlich auch nicht betrügen. Das ist schon, also ein Haschen nach Beifall. Das heißt doch hier, dass sie Begrüßung lieben, dass sie die besten Ehrenplätze haben wollen und dass sie es im Grunde anderen schwer machen dadurch, in das Reich Gottes zu kommen.
Ein Haschen nach Anerkennung irgendwo. Dieses, der ist mir das schuldig, weil ich bin, wer ich bin.
Warum geht denn Jesus jetzt so scharf dagegen vor? Ich meine, er hat ja so manch anderen Sünder, wenn es jetzt um die Zöllner geht oder selbst um die Prostituierten geht, den hat er ja Gnade erwiesen. Die hat er sogar um sich versammelt. Aber Heuchler, da findet er klare Worte. Warum?
Also ein Punkt dürfte sicherlich der sein, der letzte Satz hier, der letzte Vers, wo es heißt, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Das ist, habe ich den Eindruck, ein ganz wichtiges Prinzip des Himmels. Gott hat, sagen wir mal, man muss vorsichtig sein, ein gefährlicher Ausdruck, Gott hat kein Problem mit unseren Sünden. Sondern er vergibt uns. Das ist das Prinzip. Aber wenn jemand andere Menschen verführt oder daran hindert, ins Reich Gottes zu kommen, das ist eine andere Qualität. Weil dann kann Gott nicht mehr eingreifen. Wenn jemand sündigt, kann Gott vergeben. Aber wenn jemand verführt ist und nichts mehr von Gott wissen will, dann sind Gott die Hände gebunden. Er kann nichts mehr tun.
Ein großes Problem an der Heuchelei ist auch, dass es meistens mit Selbsttäuschung einhergeht. Manche mögen sich bewusst sein, dass sie betrügerisch handeln, aber ich glaube, zumindest nach einer gewissen Weile wird es zur Gewohnheit. Man redet sich ja auch was ein, wenn man etwas immer wieder tut, immer wieder sagt und man merkt nicht mehr, dass das verkehrt ist, was man macht. Man glaubt sich irgendwann auch selbst und hält mehr von sich, als man eigentlich ist. Was aber bei Gott so wichtig ist, ist das Prinzip eben, zu ihm zu kommen, auch um Hilfe zu bitten, zur Vergebung der Sünden zum Beispiel. Wie soll das jemand tun, der von sich selbst so überzeugt ist?
Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, Jesus hat sich mit Sündern abgegeben. Jesus hat sich auch mit den Pharisäern abgegeben. Er hatte kein Problem mit ihrer Stellung. Das Problem bei den Pharisäern war, dass sie das gar nicht gesehen haben, dass sie Jesus nötig haben. Die Sünder, die haben es verstanden. Wir brauchen jemanden, die wollten befreit und errettet werden, die Pharisäer nicht. Weil sie haben sich so sehr das angewöhnt und angeeignet, ein gutes Bild von sich selbst darzustellen, dass sie vielleicht tatsächlich auch, so weit würde ich gehen, davon selbst überzeugt waren, dass sie ja ach so gut sind. Und für die Verfehlungen, die sie begehen, haben sie sicherlich gute Ausreden und Gründe gehabt, wieso sie haben anders reagiert, als sie das von anderen erwartet hätten. Und das Problem bei den Heucheln ist, brauchen wir nicht weit in die Geschichte gehen, können wir uns alle an der eigenen Nase packen. Viele unserer Jugendlichen und Kinder verlassen unsere Gemeinden genau aus dem Grund, weil sie sagen, naja, in der Gemeinde kann man besonders bei den Lektionsgesprächen kann man sehr fromme Reden schwingen. Was passiert aber dann hinter der geschlossenen Haustür? Was passiert, wenn ich aus dem Gottesdienstgebäude rausgehe? Und viele wollen mit dieser Diskrepanz zwischen Sein und Schein nicht leben und können das nicht leben. Und ich glaube, und das ist das Problem, wo wir durch unser Verhalten, durch unser falsches Verhalten Menschen, besonders auch unsere Kinder und Jugendlichen, daran hindern, ins Himmelreich zu kommen.
Und das ist dann tragisch natürlich. Ja. Nun haben wir uns die Wurzeln der Ruhelosigkeit ein bisschen angeschaut. Wir können da noch mehr betrachten, aber wir wollen ja gerne zur Ruhe finden. Wie kann man denn jetzt Ruhelosigkeit entwurzeln? Wir haben da einen Text in Johannes Kapitel 14. Vielleicht können wir den noch lesen. Johannes Kapitel 14, 1 bis 6. Wir haben zwischendurch auch schon immer wieder darüber nachgedacht, ja, was die Ursachen sind und was uns helfen kann. Wir haben über die Motive nachgedacht und auch die Blickweise schon angesprochen. Doch wir haben hier einen Text in Johannes 14 von Vers 1 bis Vers 6. Raphael, kannst du dir noch mal lesen?
Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, bis wie viel?
Bis zu Vers 6.
Ah, danke. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich.
Dankeschön. Ist ja die Rede davon, dass unser Herz nicht erschrecken soll. Wovor sollen wir nicht erschrecken?
Ich denke, das ist sehr allgemein gedacht ist von Jesus. Direkter Zusammenhang wäre hier in den Versen vorher, dass Jesus verraten werden wird und dass er sterben wird, dass die Jünger allein sein werden, dass sie sehr stark enttäuscht werden, dass sie führerlos sein werden für den Moment. Aber ich glaube, dass es darüber hinausgeht. Dass er einfach sagen möchte, egal was passiert, sei es sowas Schlimmes wie die Enttäuschung, die den Jüngern jetzt bevorsteht oder irgendwas anderes im Leben, wir sollen uns nicht erschrecken lassen, weil wir wissen dürfen, dass egal was auf uns zukommt, dem Plan Gottes folgt. Und damit auch für uns Vorsorge getroffen sein wird.
Das heißt im Grunde, wenn der Sturm kommt und das Fundament sichtbar wird, dann ist das für uns eigentlich auch eine Selbstprüfung. Wir können erkennen, wo wir im Glauben stehen. Wir sollen nicht Schiffbruch erleiden, sondern wir sollen uns auf das feste Fundament konzentrieren.
Wann erschrecken wir, wenn wir merken, dass Dinge problematisch werden, wenn Dinge ganz anders kommen, als wir es gerne hätten. Und das, was Jesus hier anspricht, das ist ja, dass wir auf das schauen sollen, was kommt. Wenn er dann sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns sehr helfen kann, auch in schwierigen Situationen wieder ruhig zu werden, wenn ich weiß, dass das letztendliche Outcome ist gut. Ja. Auch wenn es zwischendurch mal richtig holprig werden kann und schwierig werden kann, aber letztendlich wird alles zum Guten sich entwickeln. Das ist, denke ich, schon etwas, was uns gerade dann weiterhilft, wenn wir aktuell keine Auswege sehen.
Dankeschön. Ich meine, jetzt sind wir ja so auf der Suche, die Ruhe zu finden, ja, die Ruhelosigkeit zu entwurzeln, haben auch schon ein bisschen was angesprochen. Habt ihr vielleicht selber sogar auch eine Erfahrung gemacht, die ihr noch mit einbringen wollt, wo ihr gemerkt habt, vielleicht selber auch, da wart ihr mal unruhig, aber was hat euch dann geholfen, zu dieser Ruhe zu finden?
Die Ausrichtung des Fokuses. Wo gucke ich hin? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir unsere Kinder dann gekriegt haben, als wir Maxi gekriegt haben, habe ich mir dann das Buch durchgelesen, beziehungsweise ich habe es in der Schwangerschaft noch angefangen zu lesen, wie führe ich mein Kind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was haben wir da für eine Dummheit begangen? Ich meine, ich bin unfähig, nur ein Drittel von dem zu erfüllen, was hier eigentlich verlangt wird oder von einer Mutter erwartet wird. Und hier gibt dir Gott ein kleines Leben in die Hand, für das du Verantwortung trägst. Und da war ich schon sehr irgendwo ein bisschen erschüttert von der Unbedachtheit, mit der man das Ganze angefangen hat. So ein Baby ist süß, eine Familie ist toll, aber die Verantwortung, die du damit auferlegt bekommst. Und wenn du deinen Fokus von deiner Unzulänglichkeit und deinem Nicht-Können wegnimmst und auf Jesus richtest und sagst, Jesus, du kannst mir helfen, du hast mir das Geschenk gegeben, also gehe ich mal davon aus, dass du mir das durchaus zutraust, dass ich das schaffen kann mit deiner Hilfe. Und ich glaube, wenn wir uns von uns selbst abwenden, dann kann Gott in uns mächtig werden. Und das gilt nicht nur, indem wir unsere Unzulänglichkeit sehen und ständig auf unseren Sünden oder was auch immer rumreiten und uns selber in Unruhe versetzen, sondern auch, wenn wir uns aufhören, selbst zu wichtig zu nehmen.
Okay. Ich glaube, viele Dinge, die uns Unruhe bereiten, sind gar keine Emotionen wert. Da werde ich vielleicht unruhig, weil ich wollte den Rasen mähen, aber jetzt ziehen Wolken auf. Oder da ist ein kleiner Kratzer im Auto, das tut niemandem weh und es fährt genauso gut wie vorher auch, aber es ist halt nicht mehr ganz so schön, wenn man genau da hinschaut. Oder da hat man vielleicht irgendwie mit der Kleidung ein bisschen Probleme, weil einem irgendwas nicht mehr ganz so passt oder nicht so richtig gefällt. Oder es gibt so viele Dinge, wo wir uns aufregen und ärgern und vielleicht wirklich auch zornig werden, die gar keine Emotionen verdient hätten. Was mir immer wieder hilft, ist, wenn ich merke, okay, da habe ich was vor und das ist gefährdet, dieses Ziel ist gefährdet, dass ich mich frage, wie geht es mir, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Häufig befindet man sich ja noch im Zustand, bevor man es erreicht hat. Man verliert ja nicht um irgendwas. Vielleicht erreicht man nur etwas nicht, aber es geht einem immer noch so wie jetzt gerade. Und wenn es einem dann gut geht, ja, dann ist es auch nicht wild, wenn man es nicht erreicht, das Ziel. Ich glaube, man soll Ziele haben, sich aber nicht daran verbeißen. Und wenn man damit leben kann, es nicht zu erreichen oder etwas zu verlieren, lebt es sich sehr gut und sehr ruhig. Mhm. Dann kann man aus Überzeugung trotzdem danach streben. Und wenn es nichts wird, ist es jetzt auch nicht dramatisch. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir auch gerade als Christen sehr viel mehr Gelassenheit lernen. Bei gewissen Dingen einfach ganz klar auch zu sehen, ich brauche es eigentlich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich es habe. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Mhm. Danke. Für mich spielt das Vergleichen auch eine große Rolle. Eigentlich alle diese Wurzeln, die wir jetzt gerade angeschaut haben, die haben ja alle auch irgendwo etwas mit Vergleichen. Und ich merke da, wo ich unruhig werde, weil ich mich vergleiche, also ich merke das dann auf einmal, mir ist wichtig, was die anderen von mir gerade in diesem Moment denken. Wenn ich mich selber ertappe in dem Moment, nehme ich mir bewusst Zeit zu überlegen, ja, was denkt Gott eigentlich von mir? Und ich habe für mich zumindest, das ist emotional natürlich immer eine andere Geschichte, aber ich habe für mich vorgenommen, mir ist wichtiger, was Gott von mir hält und nicht, was der Mensch von mir hält. Und dann gehe ich einfach zurück auf die ganzen Verheißungen, wo ich Bibeltexte kenne, wo Jesus sagt, was er von mir hält. Und das nehme ich in Anspruch und sage, okay, das ist Gott wichtig, was die anderen von mir denken, nicht. Und dann wird es auch viel entspannter, weil es ist dann wurscht, was die anderen denken. Es ist wichtig, was Gott von einem hält.
Genau, danke. Es ist wichtig, was Gott von uns denkt und nicht so sehr, was die anderen von uns denken.
Ich würde gerne noch hier was vorlesen aus der Lektion, zwei kurze Zitate von Ellen White, die das so sehr auf den Punkt bringen. Und zwar sagt sie, in einem Leben, bei dem das eigene Ich im Mittelpunkt steht, kann es weder Wachstum noch Frucht geben. Wer aber Christus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, wird anderen helfen wollen und sich selbst deshalb nicht mehr so wichtig nehmen. Und man, das bringt das ja zum Ausdruck, dann ich finde Ruhe in dem und Zufriedenheit, indem ich für die anderen lebe. Und auf der anderen Seite sagt sie, um Streitigkeiten zwischen Gemeindegliedern beizulegen, finden stundenlange Unterhaltungen zwischen den betreffenden Parteien statt. Und nicht nur ihre Zeit wird verschwendet, sondern auch die Diener Gottes werden genötigt, ihnen zuzuhören. Wenn Stolz und Selbstsucht beiseite gelegt werden würden, wären die meisten Schwierigkeiten in 5 Minuten beseitigt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns immer fragen, ist es dann das wert? Wenn wir uns das überlegen, dass wir für jede einzelne Lebensminute, die wir hier auf der Erde verbringen, Rechenschaft ablegen müssen vor Gott, Ja, dann muss ich bekennen, habe ich schon viele Minuten mit sinnlosen, sinnfreien Unterhaltungen verschwendet, die niemandem was gebracht haben. Ja. Aber man ereifert sich so schön darin.
Danke. Wir haben ja noch einige Themen vor uns in diesem Quartal, um das weiter zu lernen, darüber nachzudenken, wie wir Ruhe finden können. Und wir merken ganz klar auch, wie wir hier ermutigt werden, ja, Stolz und Selbstsucht, wenn es beiseite gelegt wird. Es hört sich so leicht an, aber wir merken natürlich, die Herausforderung ist, dass wir hier umso mehr Jesus brauchen. Ja. Er soll zunehmen und wir dürfen abnehmen. Ich danke euch fürs Gespräch. Wir beten noch zum Abschluss mit René und wir stehen auch dazu. Ja.
Unser lieber Vater im Himmel, danke, Herr, dass du uns jederzeit zur Seite stehst, bei allem, was uns in unserem Leben begegnet, was uns herausfordern mag, was uns ein wichtiges Ziel vor Augen setzt, vielleicht auch ein unnötiges Ziel, das uns Unruhe bereitet. Es ist manchmal nicht so leicht, die Prioritäten recht zu setzen. Und manchmal werden wir uns vielleicht auch erst, nachdem wir schon eine Weile geeifert haben, bewusst, dass uns falsche Motive geleitet haben und dass wir da eigentlich auf Abwägen gehen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dir ähnlicher werden lässt, dass dein Geist mächtig an uns wirkt, dass wir uns selbst gut genug reflektieren, um zu verstehen, wes Geistes Kinder wir sind, dass wir nicht von Neid und Eifersucht, nicht von eitlem Ehrgeiz angetrieben werden, sondern von dem, Herr Jesus, was dich bewegte, die Liebe zu den Menschen, dass wir auch schauen, was dem anderen dient, dass wir Acht geben auf das, was dir, Herr, wichtig ist und deiner Gemeinde, dass wir uns gute Ziele setzen, die wir auch durchaus mit Eifer und mit brennendem Geist verfolgen, aber niemals egoistisch, niemals rücksichtslos, sondern nur insoweit es auch wirklich dir und den Menschen dient. Bitte dich, Herr, dass du uns hier hilfst, weiser zu werden, umsichtiger zu werden, auch einfach rücksichtsvoller zu werden, denen gegenüber, mit denen wir zusammenleben. Danke, Herr, dass du uns gegenüber rücksichtsvoll, barmherzig und geduldig bist, dass du uns immer wieder hilfst, wenn wir uns verrannt haben, dass du uns gütig erziehst und hilfst, dass wir einen besseren, geistlicheren Blick bekommen, um uns die richtigen Ziele zu setzen und die dann auch zu verfolgen. Wir bitten dich um deinen Beistand auch für die vor uns liegende Zeit, für die neue Woche und alles, was auf uns wartet. Geh du bitte mit uns mit deinem Segen und Beistand. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.